Hier sind hr1, hr2 Kultur, hr3, hr4, hr Info und UFM mit Wir hören dich.
Wie wollen wir leben? Das ist das Thema diese Woche in unserer ARD-Themenwoche. Und die Frage, die wollen nicht wir beantworten, die wollen wir heute einfach mal rausgeben an Sie und an euch in Hessen.
Und die Frage ist, was sind wir bereit gegen den Klimawandel zu tun? Wie wollen wir in Zukunft unterwegs sein? Was vielleicht beim Einkaufen ändern? Und vor allen Dingen, wie solidarisch soll unsere Gesellschaft sein?
Erstmal herzlich willkommen, einen schönen guten Abend
von Gunnar Töpfer
und Doris Renk.
Wir hören dich hier im Radio des Hessischen Rundfunks.
Wir sind zwar allein im Studio, aber unsere Gäste sind trotzdem da. Zugeschaltet aus ihren heimischen Wohnzimmern. Da ist Jan Zirn, 50 Jahre alt, IT-Unternehmer aus Bad Nauheim und auch Hotelier im Rheingau.
Paula Funk, 18 Jahre aus Bad Homburg, studiert Jura, ist heute bei uns.
Mario Broschk, 54, kommt aus Riedstadt-Erfelden und hat einen Fensterputzerbetrieb.
Verena Hoffmann ist 23, kommt aus Bensheim, den Süden von Hessen und studiert Psychologie nebenbei.
Jörg Wilke ist 48, ist Geschäftsführer der Ettelsberg Seilbahn in Willingen.
Lea Molander, 18, wohnt in Dornholzhausen und ist noch Schülerin.
Und Martin Schanowski, 49, kommt aus Frankfurt und hat jetzt einen Fahrradladen in Göttingen.
Erstmal schönen guten Abend euch allen.
Hallo.
Hallo.
Ja,
hallo.
Das ist mal so ein bisschen tricky heutzutage. Genau. Normalerweise haben wir die Gäste alle im Studio. Heute alle mal erstmal, wo ist mein Mikro, wo ist die Taste?
Genau, jeder muss erstmal öffnen.
Ja. So, das Wichtigste ist natürlich, Sie können sich und ihr könnt euch jederzeit auch einklinken hier in unsere Sendung. 0800 800 4x7 anrufen, Sprachnachricht, WhatsApp schicken, geht alles, 0800 800 und 4x7. Wie wollen wir leben, ist die große Frage. Und da haben wir einen, ich weiß nicht genau so richtig.
Einen super positiven Menschen.
Johannes Jansen wollen wir zuerst mal hören.
Diese Gesellschaft, die wir hier haben, die will so sein, wie sie ist. Die wollen alle weiter so leben, wie sie leben. Und man wird nichts machen können. Die Welt wird einfach untergehen.
Ist das der fröhliche Ausblick, mit dem wir in diesen Abend starten wollen? Ich bin mir nicht ganz sicher.
Wir wollen das widerlegen. Also die Welt wird einfach untergehen. Das wollen wir natürlich nicht so stehen lassen. Da fragen wir doch gleich mal unsere jüngeren Teilnehmer. Vielleicht Lea Molander, 18 Jahre, Schülerin. Lea, was würdest du dem entgegensetzen?
Das ist natürlich erstmal ein relativ negativer Ausgangspunkt. Dem würde ich natürlich entgegensetzen, dass wir ja hoffentlich alle das tun, um eben dem entgegenzusetzen, eben irgendwie fürs Klima, für unsere Gesellschaft eben Gutes, Positives beizutragen. Jeder natürlich, wie er kann und auf seine Weise. Aber ich glaube schon, dass ein Großteil eben dazu bereit ist, gerade eben, wenn man sieht, was bis jetzt schon passiert ist, klimatechnisch, aber eben auch gesellschaftstechnisch, wenn wir jetzt auch die Pandemie betrachten.
Andererseits, wenn einem wenigstens einer das Datum sagen könnte, wann es vorbei wäre, dann könnte man noch mal ein bisschen... Ja, den Rest ein bisschen besser drauf angenehmer feiern, oder?
Ja, das stimmt.
Wir wollen uns in dieser ersten halben Stunde mit dem Klimawandel ganz speziell beschäftigen. Und da kommen natürlich die alternativen Energien, überhaupt die Alternativen, die wir haben, ins Spiel. Dann frage ich doch mal Martin Schanowski, welche Alternativen siehst du, Martin?
Ich glaube gar nicht, dass es um Alternativen geht, die unbedingt da sein müssen, sondern es gibt ja genug, was man nutzen kann. Jeder kann sich auf seine Art und Weise verbessern, kann mal öfter das Fahrrad nehmen, kann mal aufpassen, dass die Herdplatte nicht zu lange läuft. Man muss gar nichts Neues anschaffen, man muss sich nicht wirklich umorientieren. Man muss eigentlich nur die Möglichkeiten nutzen, die man hat. Und ich glaube, da kann jeder ein Stück beitragen.
Ist die Frage, wie der Beitrag aussieht? Also zum Beispiel den Stromanbieter auf Ökostrom. Wer hat das von euch gemacht?
Ja, ich zum Beispiel.
Aha. Paula?
Ich auch. Ich habe in meiner neuen Wohnung in Köln, in der ich jetzt natürlich noch nicht bin, wegen der Pandemie, habe ich auch direkt gesagt, ich möchte gerne Ökostrom haben, auch wenn es vielleicht ein wenig mehr kostet.
Das ist ja eh so ein Thema, wo man entweder sagen kann, da kann jeder aber seinen eigenen Beitrag dazu leisten. Oder ist es eher so ein Thema, wo man denkt, so die ganzen kleinen Sachen, das ist zwar alles ganz nett, was man macht, aber vielleicht hilft doch nur eher so die wirklich große Sache. Wir hören mal ein paar Stimmen von Hessen, die wir zu dem Thema gefragt haben.
Ich finde, es wird sehr viel darüber gesprochen, dass man was machen will und sollte. Aber so die Umsetzung, ich finde, die hapert noch ziemlich stark. Also die Politik ist ja eigentlich an dem Hebel auch mal was festzusetzen, einfach mal ein Gesetz zu erlassen oder irgendeine Vorschrift, wonach sich die Leute auch einfach mal halten müssen. Denn einfach nur ans Herz zu legen, verzichtet doch mal auf Plastik, nehmt doch die Netze und macht dies und macht das, das kommt dann bei einem Bruchteil der Bevölkerung vielleicht an und es wird nur von einem kleineren Bruchteil nochmal umgesetzt.
Ein Umschwung ist erst in kleinen Schritten zu vollziehen. Wir können nicht brachial umgedreht werden, dann werden die Menschen sich dagegen sträuben. Wir müssen alle mitgenommen werden.
Lea, fragen wir mal dich, du bist eine der Jüngsten hier in der Runde als Schülerin. Du musst also am längsten wahrscheinlich hier noch durchhalten auf dieser Welt. Was sind denn deine kleinen Schritte?
Ja, ich würde mal sagen, ich bin ja jetzt gerade 18 geworden. Damit habe ich auch meinen Führerschein eben gemacht. Ich würde jetzt natürlich lügen, wenn ich sage, dass ich nicht viel mehr Auto fahre und auch ab und zu mal eine etwas unnötigere Tour mache. Andererseits sehe ich natürlich trotzdem nicht ein, die kurzen Strecken mit dem Auto zu fahren. Deswegen, ich denke, dieses Bewusstsein für die Emissionen zu schaffen, eben auch für diese unnötigen Emissionen, die sich eben leicht vermeiden lassen, aber doch mit der Zeit sich anhäufen, trage ich zum Beispiel meinen Teil bei. Und ich denke auch, es geht eben nicht immer unbedingt um Extreme, sondern einfach um Verringerungen, die eben jeder für sich machen kann.
Jörg ist 30 Jahre älter als du, kommt aus Willingen und ist aber wahrscheinlich, obwohl er weniger Zeit noch hier hat, wie wir alle, trotzdem mehr betroffen im Moment noch schon vom Klimawandel. Er hat nämlich eine Seilbahn, der ist Geschäftsführer der Edelsberg Seilbahn. Macht man dann auch privat, kümmert man sich da privat mehr ums Klima, wenn die Firma letztendlich dran hängt, ob im nächsten Winter wieder mal Schnee ist für 5 Tage oder nicht?
Ja, okay, also das machen wir, denke ich mal, alle im Großen und im Kleinen. Also ich kann mich nur den Vorrednern anschließen. Also die eine große Lösung, die gibt es ja wahrscheinlich eh nicht. Ich denke mal, wenn jeder auf sich guckt, und da haben wir jetzt im Moment gerade genug Zeit zu, und so jeder seinen kleinen Beitrag dazu leistet, dann ist das am Ende auch ein großer Haufen, wo wir schon mit anfangen können. Wie gesagt, das Bewusstsein muss ich sicherlich vom kleinen bis ganz großen, vom privaten bis zum großen Betrieb einfach durchsetzen. Und dann sind wir, glaube ich, schon einen ganz großen Schritt weiter.
Wir haben das jetzt gerade gehört von den eingespielten Tönen. Da waren zwei sehr unterschiedliche Positionen. Einmal die jüngere Frau, die gesagt hat, da muss die Politik auch mal härter durchgreifen. Und dann hatten wir die etwas ältere Stimme, die sagt, naja, wir müssen eigentlich alle mitnehmen und in kleinen Schritten agieren. Wie seht ihr das, Mario, zum Beispiel?
Ja, also ich denke auch, dass man das eher in kleineren Schritten machen müsste. Und ich müsste mal ein bisschen weiter ausholen. Also gerade wenn es um die Stromversorgung geht, hat man ja dann die Möglichkeit, sich eine Photovoltaikanlage aufs Dach zu setzen. Die kostet dann 10.000 Euro, eine kleine. Und dann verkauft man seinen Strom für 8,5 Cent und muss ihn dann für 30 zurückkaufen. Das heißt, irgendjemand verdient ein Schweinegeld an meiner Anlage. Und solange das so ist, wird sich auch nichts ändern. Es wird sich dann was ändern, wenn ich persönlich auch davon profitieren kann. Und das würde ich, wenn ich meinen Strom, den ich selber produziert habe, auch dann so selber nutzen könnte. Das heißt, ich speise den ein und kriege dasselbe zurück.
Von dir weiß ich, Mario, dass du eh ein bisschen skeptisch bist, ob da überhaupt noch irgendwas auszurichten ist in Richtung Klimawandel, gell?
Ja, ich bin da etwas skeptischer. Glaube ich nicht, dass der Mensch zu 100% an diesem Klimawandel schuld ist. Ich meine, irgendwann war die kleine Eiszeit zu Ende. Ab da haben wir angefangen, die Messungen zu machen. Und es wäre komisch, wenn es nicht wärmer werden würde. Aber dennoch hat der Mensch mit Sicherheit einen Anteil, mindestens 50%. Das würde bedeuten, wir können den Klimawandel nicht aufhalten, aber vielleicht verlangsamen. Und dann aber auch nur, wenn alle mitmachen. Aber leider machen die Russen nicht mit, die Chinesen machen nicht mit, die Inder machen nicht mit, die Amerikaner machen nicht mit. Und für mich erschließt sich dann der Sinn nicht, warum ich irgendwas machen sollte, was wirklich viel Geld kostet. Und es bringt nichts. Da würde ich lieber sagen, Deutschland sollte nicht das viele Geld darin investieren, irgendwas zu verhindern, was wir nicht verhindern können, sondern wir sollten das Geld darin investieren, um auf diese Veränderung vorzubereiten.
Vielleicht können wir sogar beides machen. Da kommt aber jetzt wieder die Frage ins Spiel, kleine Schritte, große Schritte. Verena, du möchtest gerne dazu was sagen?
Ja, also während ich dem Mario zustimme, dass es wahrscheinlich für das komplette Aufhalten des Klimawandels zu spät ist, würde ich gleichzeitig auch sagen, wenn wir deshalb jetzt die Flinte ins Korn werfen und sagen, dann nehmen wir es einfach hin, wie es ist, dann lassen wir es bei den 4 Grad, vielleicht werden es 5, vielleicht werden es 6. Es macht einen wahnsinnigen Unterschied, ob wir es schaffen, auf 1,5, auf 2, 3, 4 Grad zu kommen. In der Lebensrealität, die dadurch entstehen wird, ist das ein riesiger Unterschied. Und genau deshalb sind wir alle in der Verantwortung. Und Deutschland kann sich dem nicht als Land entziehen, nur weil andere Länder nicht mitmachen. Sondern da sind wir gefragt, mit gutem Beispiel voranzugehen. Weil sonst wäre ich bei der ersten Stimme, die wir gehört haben, voll dabei. Dann ist eigentlich keine Hoffnung mehr, wenn da jetzt niemand irgendwas tut.
Wie wollen wir leben? 0800 800 4x7. Sie und ihr könnt anrufen, könnt eine Sprachnachricht schicken oder eine WhatsApp, wenn ihr mitmachen wollt, wenn ihr mitreden wollt über das Thema, das uns letztendlich ja alle angeht, gell?
Ja, und Jan möchte auch gleich noch seinen Beitrag dazu leisten.
Ja, ich denke auch, dass es zu kurz gegriffen ist, auf die anderen Länder zu schauen und dann zu sagen, ja, die machen nicht mit und deswegen brauchen wir es im Prinzip oder deswegen ist es sinnlos, wenn die es auch tun. Wenn man mal in die 80er Jahre des letzten Jahrhunderts zurückschaut, als die Einführung des Katalysators bei Autos umgesetzt wurde, da sind auch die Deutschen vorangegangen und es hieß, na, die Spanier, die Italiener mit ihren Kleinwagen, die machen nicht mit. Und irgendwann haben sie es auch mitgemacht und heute ist es selbstverständlich, dass jedes Auto einen Katalysator hat. Also ich denke, da muss man auch eine gewisse Vorreiterrolle übernehmen und dann ziehen die anderen schon mit. Zudem ist es, glaube ich, auch ein Fehler zu glauben, dass Länder wie die USA oder China nichts in Sachen Klimapolitik tun. Also natürlich ist China immer noch dabei, Kohlekraftwerke neu zu installieren, aber die machen auch Riesenfortschritte mit der Solartechnik oder mit Windenergie. Und in den USA ist es auch so. Also nur weil Donald Trump uns 4 Jahre eingeredet hat, dass das alles Firlefanz ist, heißt es nicht, dass in Kalifornien oder in anderen Staaten da nicht doch eine ganze Menge passiert.
Wie wollen wir leben, ist die große Überschrift dieser 2 Stunden, die wir hier bereden wollen. Und da kommt man natürlich auf die Ausgangsfrage zurück. Klimawandel, so richtig toll findet den, glaube ich, keiner. Bleibt die Frage, was können wir oder was sind wir bereit dafür oder dagegen zu tun letztendlich? Ne?
Martin, du wolltest noch was dazu sagen.
Ja, ich glaube, dass Mario in vielerlei Hinsicht recht hat, denn es ist so, dass der Klimawandel nicht kommt, sondern dass der schon lange da ist. Wenn man sich die Gletscher anguckt, wenn man sich die Polkappen anguckt, das ist im Wandel. Das Methan tritt in Unmengen aus und verändert das Klima weiter. Die Sonne wird nicht mehr reflektiert von den Polflächen, von dem Eis. Das heißt, dieser Aufheizeffekt verstärkt sich wie eine Lawine, die jetzt immer größer wird. Und ich glaube, es ist illusorisch anzunehmen, dass man das in der Zeit machen kann. Das erste Buch Global Warming von Greenpeace habe ich in den 80ern gelesen. Ich bin ja schon ein paar Jahre älter und das sind jetzt 35 Jahre, glaube ich, her. Und so viel passiert ist jetzt in der Zeit nicht. Frau Merkel hat gesagt, wir haben 1 Million Elektroautos 2020. Naja, jetzt haben wir 120.000 von 45 Millionen Kraftfahrzeugen. Also wenn das in dem Tempo weitergeht, dann ist selbst Deutschland da so hinterher. Und in der Tat, andere Länder sind da weniger aufgeschlossen. Die Amerikaner, die Kanadier, die Australier machen doppelt so viel Kohlendioxid pro Person wie die Deutschen. Und ich glaube, auch das kann man nicht ignorieren. Natürlich darf man mit gutem Beispiel vorangehen. Aber in der Tat denke ich, der Klimawandel kommt. Und wir müssen uns darauf vorbereiten, Deiche erhöhen, Trinkwasserreserven anlegen, Talsperren vergrößern. Das ist, glaube ich, die Herausforderung, vor der wir stehen.
Also offensichtlich zweigleisig fahren, das höre ich jetzt bei vielen raus. Wir müssen das, was schon besteht, natürlich, damit müssen wir umgehen lernen. Aber wir müssen auch gucken, dass es nicht noch schlimmer wird.
Wie wollen wir leben? 0800 800 4x7 für Sprachnachrichten, für WhatsApp, für Telefon. Marc Gewald aus Bickenbach ist dran. Grüß dich.
Hallo. Ja, wir haben ein Blockheizkraftwerk zum Beispiel im Keller. Das ist eine Brennstoffzelle. Die haben wir jetzt seit einem halben Jahr. Wir sind sehr zufrieden damit. Das heißt, wir produzieren Strom durch unser Gas, das wir hier verwenden. Und heizen damit eben auch unsere Wohnung, also mit dem Gas. Und die Wärme wird fürs Heizen genutzt und gleichzeitig produzieren wir Strom.
Das klingt noch nicht so.
Das ist soweit schon ganz gut. Wir nehmen auch unseren Strom direkt selbst, solange wir eben Fernseher anhaben und so weiter. Das sind so 750 Watt, was die Anlage produziert pro Stunde. Das ist schon mal, denke ich mir, ein ganz großer Anfang. Wir haben jetzt so im Schnitt den Stromverbrauch, was wir noch beziehen, von einem Ein-Personen-Haushalt. Und das ist ein freistehendes Gebäude aus Anfang der 80er Jahre. Also das ist schon ganz ordentlich, was da eben an Strom für uns selbst produziert wird. Und das einfach durch die Heizung, die sowieso läuft, gerade jetzt im Winter.
Und du würdest jetzt halt wahrscheinlich auch sagen, von wegen, es will keiner was tun, ihr wollt was tun und fühlst dich dadurch auch wirkmächtig in gewisser Weise.
Ja, also in dem Fall, was ich da den Staat nochmal ansprechen würde, dass der eben solche Sachen, die KfW-Funk subventioniert das schon ganz gut, aber es gibt auch Sachen, die wie Mehrfamilienhäuser oder sowas, die gar nicht mit so einer Anlage betrieben werden. Und das finde ich einfach sehr schade. Gerade da in Mietshäusern und so weiter, da würde sich das richtig rentieren. Und da könnte man sich vielleicht sogar auch so eine Stromtrasse, wie sie jetzt geplant ist, die da zum Teil durch Hessen geht oder jetzt gerade durch Thüringen gehen soll, könnte man sich dann...
Nicht mehr durch Hessen, gell? Jetzt halt nicht mehr durch Hessen.
Ja, genau, jetzt durch Thüringen, genau. Die könnte man sich dann durchaus sparen oder ja eben sehr viel kleiner ausfallen lassen. Oder man könnte auch dafür nochmal zu dem Thema Stromtrasse, man könnte vielleicht das auch wirklich so machen, wie das schon angedacht ist, dass man den Strom in eben auch ein Gas umwandelt und dann über die Gasleitung transportiert. Marc, solche Sachen sind ja auch schon angedacht. Mhm.
Pass auf, da gibt es sogar direkt, Beitrag, da gibt's direkt aus Hessen sogar tolle Ingenieure, tolle Erfinder. Hier zum Beispiel haben wir was gefunden.
Ja, denn Windkraft und Solaranlagen, die sind super für den Klimaschutz, das wissen wir alle. Aber es gibt natürlich das Problem, dass da noch selten viel gespeichert werden kann von der Energie oder nur mit großen Problemen. Der Strom muss aber genau dann da sein, wenn er gebraucht wird. Nachts und bei Windstille brauchen wir auch Strom. Zwei Erfinder aus Sinntal im Main-Kinzig-Kreis haben eine Lösung für dieses Problem gefunden und sie Goliath getauft. Wie diese Lösung aussieht, das berichtet uns Heiko Schneider.
Ein blaues Metallfass gefüllt mit Wasser. Darauf ein durchsichtiger Zylinder. Dieses Prototypmodell reicht seinem Erfinder Robin Krack bis zur Schulter. Er steht daneben und erklärt, fließt jetzt Strom in die Anlage, dann wird Wasser aus dem Fass in den Zylinder gepumpt.
Wir sehen jetzt, das Wasser wird jetzt in die Höhe gepumpt. Und wir können jetzt das System zu 100% laden.
Fertig ist der Energiespeicher. Nachts, wenn Solaranlagen keinen Strom erzeugen oder Windkraftanlagen stillstehen, dann kann der Speicher geleert werden.
Und wenn wir jetzt wieder Bedarf haben an der gespeicherten Energie, dann öffnen wir sozusagen den Zugang zur Turbine, entspannen das dynamische Dichtungssystem und letztendlich bahnt sich jetzt die Wassersäule ihren Weg.
Das Wasser fließt an der Seite ab über eine Turbine, vergleichbar mit einem Mühlrad. Und so wird Strom erzeugt. Ähnlich funktionieren auch andere Pumpspeicherkraftwerke. Doch die müssen am Berg gebaut werden mit einem Wasserspeicherbecken in der Höhe. Das System aus Sinntal dagegen kann nach Angaben der Erfinder überall gebaut werden. 3 Jahre lang hat Robin Krack mit seinem Onkel Udo Gärtner an der Erfindung getüftelt. Getauft haben sie sie Goliath. Und Goliath soll zur Energiewende beitragen, sagt Gärtner.
Man sieht auch von da, wo ich wohne, zum Beispiel, wie oft Windräder eigentlich stehen, obwohl sie drehen könnten. Dann haben wir uns gefragt, wenn wir die Energie hätten, wäre das ein Riesenbeitrag zur Energiewende und damit auch zum Aufhalten des Klimawandels letztendlich.
Ob das klappt, ist offen. Immerhin, es gab schon erste Gespräche der beiden Erfinder aus Sinntal mit Energieunternehmen aus aller Welt.
Wie wollen wir leben? Sprachnachrichten anrufen, WhatsApp 0800 800 4x7. Bei uns ist Bernd Jambor, 63, aus Büdingen, und er sagt, mich nervt diese ganze Diskussion um Greta, Tempolimit und E-Autos. Warum?
Ja, weil ich bin ehrlich gesagt mittlerweile zu dem Schluss gekommen, dass es eigentlich gar nicht darum geht, irgendwas gegen den Klimawandel zu tun, sondern das ganze Schreckgespenst eigentlich nur zu benutzen, um Profite zu erzielen. Wenn ich mir Greta angucke mit 75 Millionen US-Dollar, das hat sie nicht durch Plastikmüll sammeln verdient, das Geld.
Das ist aber schon eine steile These zu sagen, dass diese Fridays for Future stattgefunden haben, damit eine schwedische Schülerin reich wird.
Reich wird, ja. Ja, nee, umgekehrt. Also ich meine, nicht, man hat sich halt da drauf gehängt, und wenn man sich halt einfach anguckt, sie hat eben auch die Unterstützung vom Elternhaus und auch in der Verwandtschaft mit den Medienkonzernen, dass das halt funktionieren kann. So, es gibt viele technische Lösungsansätze, nur ob die wirklich gewollt sind, das stellt sich für mich mittlerweile nicht mehr so glasklar dar. Mhm. Wir hatten vorhin das Beispiel mit der Solaranlage. Eine Solaranlage, solange die gefördert wird, ist das eine feine Sache. Nur, was ist, wenn sie kaputt ist?
Da muss man sie reparieren. Zur Nachhaltigkeit kommen wir ja auch noch später. Vielen Dank für diesen Beitrag.
Wir fragen doch gleich mal die jungen Menschen in unserer Runde, nämlich die Paula zum Beispiel und die Lea. Das Fridays for Future ist gerade angesprochen worden. Das ist ja eher so eure Generation. Könnt ihr das bestätigen, was der Bernd da gerade gesagt hat?
Also ich persönlich kann das nicht bestätigen. Ich finde das wirklich auch ein wenig eine steile These, das so zu hinterfragen. Ich finde, in gewisser Weise diskreditiert das vielleicht ein wenig die Ängste von Millionen von jungen Menschen, die aufgewachsen sind ohne, also die praktisch mit dem Wissen um den Klimawandel aufgewachsen sind und in diese Welt hineingeboren sind. Ich finde, also das so zu hinterfragen, ob die Motivation dahinter vielleicht Geld sei, finde ich, kann ich nicht nachvollziehen, ehrlich gesagt, weil, naja.
Martin ist schon länger in den Startlöchern, um was dazu zu sagen.
Ja, ich denke natürlich, dass man Geld verdienen kann mit dem Klimawandel. Das muss man aber als nichts Schlechtes betrachten. Natürlich bieten sich neue Möglichkeiten, neue Märkte für Solaranlagen, für Fahrräder, für alle möglichen Umweltgeschichten. Die Tatsache, dass eine Veränderung neue Märkte mit sich bringt, ist erstmal für sich genommen nichts Schlechtes. Und dass viele Leute daran dann interessiert sind, das weiter zu fördern und sei es auch nur, um Geld zu verdienen, heißt ja nicht, dass die Sache als solche schlecht ist.
Jörg Wilke, ihr verdient, glaube ich, mehr Geld ohne Klimawandel, oder? Mit der Seilbahn und mit eurem Skibetrieb?
Ja, das wäre uns natürlich das Allerliebste, wenn es das ganze Thema gar nicht gäbe. Das ist ganz sicher so. Das ist sicher ein Thema, was uns die nächsten Jahrzehnte auf jeden Fall begleiten wird und uns sicherlich nicht unbedingt Vorschub leisten wird. Ja, da müssen wir uns ganz sicher drauf einstellen.
Und dann seid ihr natürlich auch noch eine der Branchen, die regelmäßig ja gerne auch mal in der Kritik steht. Viele sagen irgendwie ja gerade der Skitourismus im Winter und die Beschneiungsanlagen und so weiter, muss das denn alles sein? Was sagst du denen?
Ja, da gibt es natürlich auch wie bei allen Sachen im Leben zwei Punkte zu. Also Beschneiungsanlagen, muss das sein? Was muss im Leben sein? Also ich sag's mal so, wir bieten mit unseren Skigebieten, ob das jetzt hier in Willingen ist oder im Sauerland, im Mittelgebirge, wir bieten Wintersport im Grunde vor der Haustür der Leute an. Also erstmal sind wir uns, glaube ich, alle sicher einig, dass Bewegen im Winter bei frischer Luft und im Schnee auch noch einmal gesund ist und dann auch noch Spaß macht. Und wie gesagt, wir bieten dieses vor der Haustür an und von daher haben wir kurze Anfahrtswege. Und wenn man sich das ganze Thema Energie, da geht es ja bei uns meistens drum, geht um zwei Themen, die uns öfters mal dann angetragen werden. Das ist einmal das Thema Wasserverbrauch, was Nonsens ist, und das ganze Thema Stromverbrauch. Also vielleicht ganz kurz Wasser. Zum Beispiel eine Beschneiungsanlage verbraucht kein Wasser. Es wird in Überschusszeiten wird es gespeichert, wird dann, wenn es kalt ist, in einem anderen Aggregatzustand auf die Berge gelegt, im Grunde wie ein Gletscher, sage ich jetzt mal, taut ab, fließt in denselben Fluss, wo wir es rausgenommen haben, alles in Trinkwasserqualität nahezu. Also das heißt, es ist ein Gebrauch, kein Verbrauch. Und die zweite Sache, die Energie, das ist sicherlich richtig. Schneeanlagen, gerade die Schneekanonen, man kennt sie alle, die haben einen relativ hohen Stromaufnahme, das ist auch richtig. Man muss aber vergleichen es mal mit dem Rasen, mit dem Mähdrescher zum Beispiel. Sie brauchen so eine Schneekanone 200, 250 Stunden im Jahr, um eben das Produkt zu erreichen, um eben Skifahren anbieten zu können. Und von daher ist das dann schon relativ. Und wenn man es dann mal runterbricht auf den einzelnen Skifahrer, auf den einzelnen Gast, der zum Beispiel in einem Skigebiet ist, ist es eine relativ marginale Größenordnung. Und da ist sicher das Thema Anfahrt, Abfahrt ökologisch deutlich höher wertige und deutlich stärkere Komponente beim Energieverbrauch.
Sehr interessanter Aspekt, ja, dass die Leute das vor Ort, vor der Haustür machen und dann eben lange Anfahrten in die Alpen dadurch wegfallen. Genau. Mario, wie siehst du das? Geld verdienen mit Produkten, die uns helfen, den Klimawandel vielleicht ein bisschen einzuschränken?
Natürlich wird daran Geld verdient. Es wäre sehr seltsam, wenn das hier so nicht wäre, weil es ist, egal in welcher Sparte, versucht man irgendwo natürlich Geld zu verdienen. Und ich habe auch nichts dagegen, dass da jemand an guten Ideen auch was verdient. Wo ich was dagegen habe, ist, dass ein ganzes Volk im Prinzip mit einem überproportional hohen Strompreis malträtiert wird, wo wir alle eine gewaltige Zeche zahlen und dann die Einzigen sind, die das tun, so einen hohen Strompreis. Ich meine, wir haben den fast höchsten Strompreis auf der Welt. Und Es bringt mir aber persönlich dann nichts, es sei denn, ich mache mir eine Photovoltaikanlage aufs Dach und kann meinen Strom selber nutzen. Aber die kostet ja richtig viel Geld. Und ich müsste 20 Jahre lang daran abbezahlen, damit sie sich irgendwann anfängt zu rechnen. Und mit 54 wird's knapp.
Verena, wie siehst du das? Ein höherer Strompreis, damit die Leute vielleicht auch dazu kommen, Strom zu sparen?
Verena hat mit 23 auch noch länger Zeit, gell?
Mhm.
Ich kenne mich tatsächlich bei dem Thema Strompreis gar nicht so sehr aus und es wird ja auch oft kritisiert, dass Menschen, die dann das Geld sogar in die Hand nehmen absichtlich, um Ökostrom zu beziehen, gar nicht wissen, dass dann meinetwegen Atomstrom aus Frankreich zugespeist wird. Und letzten Endes lohnt sich das nicht. Das finde ich als Verbraucher auch super schwer zu durchschauen. Also woher weiß ich denn jetzt, welcher Strom aus meiner Dose kommt? Ich bezahle mehr Geld und da ist dann wahrscheinlich trotzdem irgendein Gemisch. Was ich da jetzt
aber der Wille vielleicht, Strom einzusparen, kommt der bei dir eher über den Geldbeutel oder ist das eben anders motiviert, dass du sagst, ich will da einfach vernünftig sein, will selber meinen Beitrag einfach leisten?
Teils, teils, würde ich sagen. Also ich denke, es ist auch wichtig, gerade weil uns immer wieder suggeriert wird, wir tragen ja als konsumierende Personen ständig die Verantwortung für alles Mögliche und der Markt soll das regeln. Das heißt, wir sind die Nachfrage. Also ich muss die Nachfrage generieren, von der ich mir dann wünsche, dass das Angebot daraus resultiert.